Jissa, jo wird welle an ganz interessanten Vertrag und die Ferring Stifting hier und Algasam. Thema der Herfer, passend tut Jubiläum, das Seebad Wieck in preußischer und in der Nachkriegszeit. Professor Oliver Auge, wir kümmern an das Vertostellen. Guten Morgen, Herr Auge.
Guten Morgen.
Herr Auge, können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist wie gesagt Oliver Auge und ich bin seit 10 Jahren Professor für Regionalgeschichte an der Universität Kiel. Und wie man vielleicht meinem Zungenschlag noch etwas anhört, ein gebürtiger Schwabe. Und insofern habe ich schon einen Brückenschlag zur Geschichte Wiecks, weil ja 2 prominente Schwaben in dieser Geschichte auch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben.
Ihr Thema ist ja, als der Seebad Wieck noch preußisch war. Was war dann der größte Unterschied zu preußisch und dänischer Verwaltung in Wieck?
Zunächst einmal müsste man vielleicht feststellen, dass ja insgesamt die Dänenzeit, die Königszeit unter Christian dem VIII. Nicht mit dem Besuch Hans Christian Andersens und Anders Mehr sehr stark verklärt ist und man ja sogar im Internet findet, dass das bleibende Spuren hinterlassen hat. Aber wenn man dran denkt, dass 2 große Brände in den 1850er und 60er Jahren eigentlich Alt-Wieck komplett von den Gebäuden her ausgelöscht haben, sieht man, gebäudemäßig ist gar nichts mehr von dieser Dänenzeit erhalten. Und was jetzt ganz große Unterschiede anbelangt, muss man vor allen Dingen darauf abheben, dass in der Preußenzeit die Entwicklung zum Massentourismus hin eingeleitet worden ist. Also dass also nun breitere Bevölkerungsschichten im Sommer und dann ja auch bald in anderen Jahreszeiten hierher auf die Insel kommen, um Urlaub zu machen. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Unterschied. Und damit verbunden die Entwicklung der Meeresheilkunde, die gerade in den 1880er, 90er Jahren hier an Fahrt gewann. Und auch die Geschichte Wiecks als ein spezielles Heilbad für Kinder. Das sind ganz wichtige Entwicklungen, die die Preußenzeit gebracht hat.
Womit hatte das denn zu tun, dass so viel mehr Leute in der preußischen Zeit Urlaub auf Föhr machen konnten?
Das ist eine ganz berechtigte Frage und das hängt an 2 Gründen, wenn man so will, oder 2 verschiedenen Ursachen zusammen. Das eine ist einmal, dass es in Deutschland insgesamt einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat und einfach mehr Leute sich nun auch einen Urlaub oder wie es früher hieß, eine Sommerfrische leisten konnten. Das war also vorher nicht der Fall. Damit hing übrigens auch zusammen, dass ich erstmal eine Freizeit entwickeln musste, die es einem erlaubte, also Urlaub nehmen zu können und da dann eben auch Urlaub auf einer Insel machen zu können. Und das andere ist, dass die Infrastrukturen vor Ort oder in der Region wesentlich verbessert wurden. Da denkt man etwa an die Fährverbindung. Also in den 1880er, 90er Jahren sind ja die Anfänge der berühmten WDR-Gesellschaft, die ja heute noch Tausende und Millionen von Touristen hier auf die Inseln bringt. Und zum anderen natürlich auch die Bahnverbindung zwischen Niebüll und Dagebüll. Das brachte einfach auch die Leute leichter auf die Inseln.
Das ist dann wesentlich vorangetrieben worden. Das hat sich wesentlich verbessert.
Richtig.
Ja, Sie sagten ja schon, Kinderheilbad oder Kinderkuren. Federführend waren ja Landsmänner von Ihnen, Schwaben, Karl Gmelin und Karl Heberlin.
Ja.
Was hat die beiden bewogen, gerade für sich dafür auszusuchen?
Ich denke, das hängt schon damit zusammen, dass es Ansätze zu diesem Seebad und Heilbetrieb für Kinder vorher schon gegeben hat. 1883 wurde maßgeblich von einem Herrn Benecke initiiert, ein erstes Jugendheim noch unter der Schirmherrschaft der kaiserlichen Familie gegründet. Und das hing eben damit zusammen, dass man die Lungenheilkunde speziell in dieser Zeit voranbrachte und feststellte, dass dieses Reizklima auf der Insel besonders gut geeignet ist und dass man eben auch gerade die jüngsten Menschen dann eben da auch in den Genuss dieser Heilmethoden kommen lassen sollte. Und da setzten eben die beiden an, vor allen Dingen zunächst einmal Herr Gmelin, Karl Gmelin, wie Sie sagen, gebürtiger Schwabe, der nach einer Ausbildung in Tübingen und auch noch an anderen Universitäten und nach einem Aufenthalt auf Amrum eben sich die Insel Föhr ausgesucht hat, auch weil, so denke ich, eben hier es Raum gab, um eben überhaupt sein Sanatorium auch errichten zu können, das berühmte Nordseesanatorium. Und das waren eben die Ansätze, die die beiden bewogen haben, hier den Betrieb aufzunehmen und über Jahre dann auch so zu forcieren.
Also bis zum Ersten Weltkrieg war das ein stetiges Wachstum hier auf Föhr mit den Urlaubern.
Ja.
Dann kam der Erste Weltkrieg und danach, also die Zeit der Weimarer Republik, Wie war das denn hier auch
für? Also ganz richtig, die Zahlen sprechen ja für sich. Wir haben in den 1860er Jahren 1000 Gäste, 1913 über 10.000. Also es ist wirklich eine steile Aufwärtsentwicklung. Gut, auch im Vergleich zu heute immer noch kleine Zahlen, aber man sieht schon die Aufwärtsentwicklung. Und sogar im Ersten Weltkrieg sind zahlreiche Gäste hierher gekommen, weil Föhr nicht militärisches Sperrgebiet gewesen ist. Anders als im Zweiten Weltkrieg. Also wir haben 1918 bald 7.000 Gäste hier. Man fragt sich, wer macht 1918 Urlaub, aber es gab sie.